Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wenn Sie diese Sendung jetzt hören, könnte das dazu führen, dass Sie in Zukunft mehr spielen. Das hat jedenfalls die Schriftstellerin Karen Köhler im Sinn mit einem Buch, das sie über das Spielen geschrieben hat. Und einer ihrer Begründungen dafür, dass das Spielen so toll ist für uns, sie schreibt da, das Spielen ist für unser Gehirn wie eine Muckibude. Warum das so ist, das bespreche ich gleich mit Karen Köhler. Spielen, so heißt das neue Buch der Schriftstellerin Karen Köhler. Und an diesem Buch ist so einiges recht ungewöhnlich. Zum Beispiel, das beginnt mit einer Art Warnung vor dem Buch. Karen Köhler schreibt da gleich zu Beginn: Wenn Sie ein Sachbuch erwarten, das Ihnen Spiel und Entscheidungstheorie nahebringt, ein Buch, das sich diesem Thema rein über die kognitive Ebene annähert, muss ich Sie enttäuschen. Das hier ist kein Sachbuch, sondern ein Machtbuch. Oha, und über dieses Machtbuch reden wir jetzt. Hallo Karen Köhler.
Hallo, schönen guten Morgen.
Machbuch heißt jetzt in dem Fall, in dem Buch kann man nicht nur etwas über das Spielen erfahren, sondern man kann mit dem Buch selbst ins Spielen kommen. Warum war Ihnen denn ein Spiele-Sachbuch nicht genug?
Für mich ging es darum, auch dieses Formatbuch ein bisschen zu erweitern und ins Handeln zu kommen mit den Lesenden, einen Kontakt herzustellen, der eventuell sozusagen über das sich mit Abstand und über die kognitive Ebene annähernde hinausragt und ein bisschen ein Wagnis mit dem Leben eingeht. Deswegen Machbuch.
Und kontaktfreudig sind Sie auch mit Ihrem Stil. Der erste Satz ist gleich: Hi, Sie haben zu diesem Buch mit dem Titel Spielen gegriffen, was erfreulich ist. Und Ihr Gegenüber so direkt anzuquatschen, hat das auch was Spielerisches für Sie?
Es war für mich auch ein Wagnis. Also es ist eigentlich nicht meine Art, so in Bücher einzusteigen. Aber im Vorwort habe ich mir das einfach mal erlaubt. Und das ganze Buch ist als Spiel aufgebaut. Also es gibt mehrere Level. Diese einzelnen Level sind die Spielmotivation, die Aspekte einer Spielmotivation werden also aufgegriffen. Und nach jedem Level kann man Punkte holen in verschiedenen Kategorien, entweder als AnfängerInnen oder Fortgeschrittene oder Ultra. Und dafür bekommt man dann Punkte. Und ganz am Ende des Buches, auf dem sogenannten Nachsatzpapier, befindet sich das eigentliche Spielfeld, nämlich so eine Schlange. Da gibt es einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Und wenn alle Aufgaben, die in diesem Buch vorkommen, erfolgreich gespielt wurden, dann gelangt man auch bis zum Ende. Mhm. Also auch das optische, gestalterische ist ein bisschen anders als in den allermeisten Büchern.
Wenn wir nochmal an den Punkt vor dem Buch zurückgehen, Sie haben ja selbst Schauspiel studiert und als Schauspielerin gearbeitet. War denn, um da mal ganz unauffällig den Spieleanteil hervorzuheben, war denn diese Spielgeschichte in Ihrer Biografie ein Grund dafür, dass der Hansa Verlag Ihnen dieses Thema Spielen angetragen hat?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum der Hansa Verlag mir das angetragen hat. Ich konnte am Anfang auch gar nichts damit anfangen. Ich dachte so, wieso denn spielen?
Aber Moment, sagen die dann nicht, wir würden Sie gerne, weil so und so, deswegen denken wir, Sie sind besonders dafür geeignet, kriegt man einfach so ein Thema vor den Latz und dann soll man mal machen?
Ja, das Angebot war da mit diesem Thema Spielen und ich war dann erstmal so ein bisschen verdattert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade meinen Vater beerdigt und war mit ganz anderen Themen beschäftigt, mit Sterben, Tod und Trauer und dachte so, oh mein Gott, das will ein Spielen, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Und dann war die Lektorin aber so die hat immer wieder nachgehakt und hat gesagt, ja, du bist so eine verspielte Persönlichkeit und du hast dir sowas bewahrt und und du hast so viele Zugänge auf das Leben und so. Und das hatte ich irgendwie im Hinterkopf behalten und habe dann irgendwann gesagt, ja gut, ich mache das Buch. Und habe das ehrlich gesagt aber wieder vergessen, dass ich dazu gesagt hatte, bis dann die ersten Mails vom Verlag kamen.
Wie weit bist du denn schon?
Genau, und dann habe ich gedacht, oh Gott, ja, das Sachbuch, das muss ich doch auch noch machen.
Da haben Sie gerade den Tod Ihres Vaters erwähnt und ich habe ja schon gesagt, es gibt so einiges Erstaunliche an Ihrem Buch und erstaunlich ist eben auch, dass Sie mit dem Tod Ihres Vaters dann auch relativ bald anfangen, in dieses Thema einzuführen. Sie schreiben dann nämlich, Ihr Vater habe einige Tage vor seinem Tod angefangen, das Sterben zu spielen. Was hieß das denn bei Ihrem Vater?
Das war etwas, was ich beobachten konnte. Also ich hatte vorher noch nie eine Person so nah beim Sterbeprozess begleiten dürfen und habe das mit meinem Vater sehr intensiv erlebt. Und in dieser letzten Phase vor seinem Tod passierte etwas, dass er eben zum einen Dinge wahrnehmen konnte, die wir alle, die nicht im Sterbeprozess waren, nicht wahrnehmen konnten. Also er sah Dinge, er hörte Dinge und so. Und er fing dann an, mit seinen Händen wie auf so einer Spielekonsole rumzudrücken und berichtete uns davon, dass er jetzt das letzte Level spielen würde und er hätte ja nur noch ein Leben und das sei so schwer, er weiß nicht, ob er das schaffen könnte. Und also er sagte dann auch so Sätze wie, ja, da musst du mit Werkzeug ran und kannst du mir mal helfen? Mhm. Und bin ihm dann sozusagen, ich habe mich darauf eingelassen, auf seinen Prozess und habe gesagt, ja, probier's mal hiermit. Und dann habe ich einfach seine Hand berührt und hat er gesagt, ja, das passt. Und also so waren wir im Austausch über diesen Prozess und er hat mich da ganz tief mit reingenommen. Und ich fand das so interessant, dass er in diesem letzten Akt, also es ist ja ein sehr aktiver Prozess, das Sterben, dass er in diesem Akt ein Spiel daraus macht. Mhm. Und da diese ganze Erfahrung verarbeitend hat mir das eigentlich mitgegeben, auch das Leben viel intensiver zu erfahren und viel mehr für mich selbst im Augenblick zu sein mit dem Wissen, wie kurz und fragil eigentlich unsere ganze Angelegenheit hier auf der Erde ist. Und wenn wir das einmal akzeptiert haben, also wir werden hier hineingeworfen in diesen Körper, in dieses Leben und wir müssen wieder gehen. Da gibt es keinen Weg drum herum. Und wenn wir das akzeptiert haben, dann ist eigentlich die Zeit, bevor wir wieder gehen müssen, eine ganz schöne Spielfläche, die wir zur Verfügung haben. Und das ist der Ansatz auch für dieses Buch, dass wir es lernen, dieses Leben mehr auszukosten und nicht in den immer gleichen Schlaufen unsere Tage verbringen, vielleicht scrollend oder immer dieselben Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht mögen oder möchten und unsere Entfaltung gar nicht so auskosten, wie wir sie eigentlich auskosten könnten.
Das hat ja so eine Doppelbewegung dann. Also Sie setzen dieses Thema mit dem Tod Ihres Vaters und Sie setzen Spiel und Tod, auch wie Sie das gerade jetzt beschrieben haben, das Leben als Spielzeit, bevor wir alle wieder gehen müssen, immer wieder in Beziehung zueinander. Das hat ja den Effekt, eben das Spielen auf eine Weise auch sehr ernst zu nehmen. Es auch sehr aufzuladen, fand ich manchmal auch vielleicht mit Schwere.
Für mich hat es eigentlich keine Schwere. Also ich habe es eher als Superkraft gesehen, also die uns gegeben ist. Also als Kinder spielen wir ja, erfassen wir die Welt, alles, unsere Beziehung, alles spielerisch. Das ist der Modus, in dem unser Gehirn am besten lernen kann. Also wir lernen im spielerischen Zustand mit 20 Wiederholungen, mit Leichtigkeit, während wir mit Druck 400 Wiederholungen brauchen für eine Tätigkeit beispielsweise. Mhm. Also unser Gehirn ist wenn es in diesem Modus des Spiels gerät und sich Wellenlängen über synchronisieren miteinander, dann ist es in einem Flow, in einem super entspannten Zustand und nimmt auf, ohne dass es irgendwie zu viel Energie verbraucht. Es probiert gerne Neues aus, weil es nicht ums Überleben geht, sondern weil es abgesichert ist. Also die Annahme, ich für mich ist gesichert, die führt dazu, dass wir ja mit einer gewissen Leichtigkeit und Lockerheit uns auf Neues einlassen. Und das.
Meinen Sie da das auch, wenn Sie sagen, Spielen ist für unser Gehirn wie eine Muckibude?
Ja, genau. Also das ist so wie verschiedene Räume oder Geräte, die wir da trainieren können. Also wir können beispielsweise räumliches Vorstellungsvermögen trainieren, wir können soziale Beziehungen trainieren, wir können trainieren zu verlieren. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt eigentlich. Mhm. Das Sterben ist ja auch nichts anderes als ein großer Verlust am Ende. Und so können wir uns im Grunde genommen auf einer Ebene, wo es nicht um das große Ganze geht, vorbereiten auf Situationen, die wir vielleicht dann zum ersten Mal erleben und in denen wir dann entspannter sind oder lockerer damit umgehen können, als wenn wir sie vorher vielleicht noch nie geprobt hätten im Spiel oder so.
So wie Sie das jetzt geschildert haben, das war sozusagen jetzt Sachbuchanteil in Ihrem Buch. Das wechselt sich ja immer ab. Ne? Es gibt diese Spieleebene, die sich durchzieht mit den verschiedenen Leveln. Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, man soll sich am Anfang auch einen Spielernamen geben, um so eine Avatar-spielerische Identität zu generieren für sich. Und dazwischen bauen Sie dann aber immer auch noch Gehirnfutter mit ein, mit diesen Sachbuchanteilen. Gehen wir mal kurz auf die Spielebene. Eine Aufgabe des Buches fand ich besonders schön, zum Beispiel auf die Frage, wie es einem geht, mal mit einer Quatschantwort antworten. Also Karen Köhler, wie geht's Ihnen denn?
87 minus 5 und geteilt durch Gold im Aquarell. mein Gehirn ist gerade epüriert. Ich bereite hier gerade meine erste Kunstausstellung vor in Kassel und irgendwie habe ich das Gefühl, ich gebe die ganze Zeit Quatschantworten. Genau.
Und probieren Sie das tatsächlich aus, auch in der Realität außerhalb jetzt eines solchen Interviews, solche Quatschantworten zu geben?
Manchmal fällt mir auch einfach nichts ein, weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, ich jongliere mit 7 Armen irgendwie 1000 Themen und dann passiert mir das irgendwie ganz automatisch. Also dass bei mir manchmal was rauskommt, manchmal kommen auch nur Laute. Dann will ich was sagen und dann kommt so. Ich fordere eigentlich mit diesen Aufgaben dazu auf, ein bisschen diesen Raum der Norm zu erweitern. Einfach ein bisschen wach zu machen, wieder zu rütteln, um in den Augenblick zu gelangen und sich da voll hineinzulehnen und auch ein bisschen die Angst abzubauen, dass man was falsch macht oder irgendwie aus der Reihe tanzt oder so. Weil es ist ja eigentlich ganz schön, wenn Dinge nicht immer gleich verlaufen und wenn mal aus der Reihe getanzt wird. Wie geht's Ihnen denn?
Banane, Püree mit Gurke, glaube ich. Oder so.
Okay, ich weiß nicht, ob wie es den Hörenden jetzt geht, ob es ob das solche Sätze schon mal heute im Radio gehört wurden, aber das ist ja, diese Irritation, diese kleinen Sachen, mir gefällt das.
Wobei es jetzt auch so ist, dass Sie das Ziel Ihres Spieles, das sich durch Ihr Buch zieht, das setzen Sie ja ganz schön hoch an, wenn ich es richtig verstanden habe jedenfalls. Also es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie Zeit zu vertreiben oder komischer Begriff, ne? Oder auch einfach nur eine gute Zeit miteinander zu haben. Nee, bei Ihnen geht es schon bei Ihrem Spielansatz um ein bisschen mehr. Man soll zum Beispiel am Anfang 3 Begriffe für sich finden. Wie würde sich das anfühlen, wenn sich das eigene Leben erfüllt anfühlen würde? Und Sie schreiben dann, ja, das sind eigentlich die 3 Begriffe, da wollen wir landen am Ende dieses Spiels. Ne? Da man soll sich also mit Ihrem Spiel, das Sie anzetteln, mit Ihrem Buch eigentlich einem erfüllten Leben annähern, so richtig verstanden?
Das Buch richtet sich eigentlich explizit an Menschen, die von sich sagen würden, ja, mein Leben ist irgendwie so ein bisschen festgefahren, es passiert irgendwie immer dasselbe und ich komme da nicht alleine raus. Also das wird sozusagen am Anfang vorgeschlagen, wenn das auf sie zutrifft, dann hätte ich da ein paar Methoden, mit denen man das verändern könnte. Und sich vorzustellen, wie mein Leben eigentlich wäre, wenn es erfüllt wäre, also wie ich mich fühlen würde. Das ist eigentlich ein ganz gutes, so eine ganz gute Angel, hinter der man so herleben kann, weil so, wenn wir dieses Ziel haben, uns auch so zu fühlen, dann gerät unser Handeln auch irgendwann in diese Richtung.
Ihr Buch sprengt ja so das klassische Buchformat in verschiedene Richtungen. Also einerseits dadurch, dass man so angestachelt wird, eben zu spielen oder dazu bewegt wird und sich eben einen Namen gibt, sich diese Begriffe aussucht und dann über diese verschiedenen Level mit ihnen mitspielt. Und dann wird das Format aber auch gesprengt, weil es gibt sozusagen eine Erweiterung des Buches. Es gibt eine Internetseite, die der Hansa Verlag eingerichtet hat. Da kann man dann mit anderen sich anschauen, was andere mit diesem Spiel angefangen haben, was zum Beispiel andere für Begriffe gefunden haben für ein erfülltes Leben. Da liest man zum Beispiel, jemand hat da gepostet, entspannt, bewegt und zugehörig. Das wären da 3 Begriffe für ein bewegtes, für ein erfülltes Leben. Und da stehen aber auch die Begriffe, da dachte ich, ist das jetzt ein anderes Spiellevel? Oder da steht zum Beispiel auch fruchtig, herb, bissig.
Da habe ich mich auch gewundert. Aber okay, wenn das Gefühl ist, bei einem erfüllten Zustand, was sollen wir da sagen? Herzlichen Glückwunsch.
Fruchtig, herb, bissig. Ja, wenn ich an dem Zustand lande nach Ihrem Buch und dem Spiel mit Ihrem Buch, wäre nicht so schlecht, würde ich sagen. Da kann man hingeraten mit Karen Köhlers Buch Spielen im Hansa Berlin Verlag erschienen. Also vielen Dank für dieses Interviewspiel hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Thomas Dottan-Dreyfus und zuletzt ist mein Buch Kein Heimisch erschienen bei Propylen Ullstein Verlag. Und das Buch, das mich schon auf eine Art und Weise geprägt hat, heißt auf Deutsch Eine Ehe in Wien von David Vogel. Es ist ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Es geht um ein Paar in Wien, jüdisch, nicht jüdisch. Er beschreibt eine detaillierte sadomasochistische Beziehung zwischen den beiden. Was ich an diesem Buch aber sehr interessant finde, ist, dass es ursprünglich auf Hebräisch geschrieben ist, aber die Muttersprache von David Vogel eigentlich Deutsch ist. Er war ein Wiener und er hat auf eine Sprache geschrieben, die nicht seine Muttersprache ist. Damit kann ich auch sehr mit David Vogel identifizieren. Ich habe das Buch zum ersten Mal mit 25 ungefähr gelesen. Ich war schon in Berlin. Ich habe schon Deutsch gelernt, so seit 2 Jahren. Ich könnte schon in der Hebräischen von David Vogel das Deutsch identifizieren. Ja? Also er übersetzt ins Hebräische zum Beispiel, Ordnung muss sein. So, und das reimt natürlich nicht auf Hebräisch, aber er schreibt es trotzdem. Und das ist eigentlich sehr lustig für einen hebräischen Muttersprachler, das Buch zu lesen. Besonders, wenn man auch Deutsch kann. Und vielleicht hat es mir Jahre später auch den Mut gegeben, ein Buch auf Deutsch zu schreiben.
Ein Buch seines Lebens für Thomas Dottan-Dreyfus, der Roman Eine Ehe in Wien von David Vogel. Das Buch wurde von Ruth Achlamar ins Deutsche übersetzt für eine Ausgabe im Aufbau Verlag mit 527 Seiten. Der Preis dafür 20 Euro. Und Thomas Dottan-Dreyfus, den hatten wir in der vergangenen Woche zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur für ein Gespräch über sein neues Buch Kein Heimisch. Das ist ein sehr persönlicher Essay über eine Identitätskrise, die er durchmacht seit dem 7. Oktober als Israeli, der in Deutschland lebt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die hochberühmte Schriftstellerin Virginia Woolf, die hat über ihre Kollegin Charlotte Mew gesagt, die sei sehr gut und interessant und anders als alle anderen. Bei uns war Charlotte Mew bisher praktisch unbekannt. Jetzt können wir aber endlich einige ihrer Erzählungen auf Deutsch lesen, fast 100 Jahre nach ihrem Tod. Unser Kritiker Peter Urban Halle hat ihren Erzählungsband Einige Arten zu lieben gelesen und ist jetzt hier bei uns. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Dieses Buch, ist das denn für Sie eine echte Entdeckung gewesen? Haben Sie beim Lesen gedacht, endlich kriege ich das mal in die Finger?
Sie möchten jetzt aber nicht, dass ich jetzt das Klagelied anstimme. Endlich nach 100 Jahren Ihres Todes kommt das raus. Nein, ich möchte eher ein Loblied anstimmen an den Verlag, an die Übersetzerin. Ich weiß nicht, wer es entdeckt hat. Es ist tatsächlich eine Entdeckung. Die Sachen sind großartig. Freuen wir uns also über die Ausgrabung. Insgesamt 11 Erzählungen, die alle unglaublich verblüffend und atemberaubend unterschiedlich sind in Stil und in Stimmung.
Mhm. Und können Sie uns das mal an einer der Erzählungen zeigen, diese Variationsreichhaltigkeit?
Ja, sie sind tatsächlich, ist keine wie die andere. Übrigens auch innerhalb der Texte, also wir können gleich auf der ersten Seite mit der ersten Erzählung anfangen. Das fängt romantisch an. Es wird beschrieben, eine rosenfarbene Dämmerung im winterfrostigen London. Aber im selben Satz wird dieser Romantik gleich ein börsianisches Monopol auf Effekte bescheinigt. Die Ich-Erzählerin sitzt in einem gemütlichen warmen Zimmer am warmen Kamin und legt dann aber ihre brave Näharbeit beiseite und will hinaus. Und sie wird in diesem Augenblick, als sie in die schneidende, aber herrliche Kälte hinaustritt, zu einer Art Abenteurerin und fühlt sich dadurch unermesslich bereichert. Eine Bereicherung, die mit fast expressionistischer Wortwahl, also Sie sehen, wie viel Stilelemente hier mit denen gearbeitet wird. Vorbei dieser, so heißt diese Erzählung, ist wirklich ein irrsinniger Gang durch die Londoner Unterwelt mit sonderbaren Figuren und furchteinflößenden Orten, mit Freudenmädchen, die auf Totenbetten liegen und wo selbst böswillige Verwandte die Erzählerin verfolgen, die wiederum selber einem verlorenen Geliebten nachtrauert. Also es ist ein Höllengang, fast ein Höllenritt.
Ein Höllengang, der mit einer Näharbeit am Kamin beginnt, das ist ja ziemlich irre. Und was Virginia Woolf über Charlotte Mew gesagt hat, sie sei anders als alle anderen. Ist sie jetzt so anders, weil sie so viel variiert, weil sie so viel Reichtum da reinbringt in ihre Erzählung, oder steckt da noch was anderes dahinter?
Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Sie ist auch deswegen anders, gerade weil sie andere Autoren und Einflüsse in sich aufnimmt und dann so einsetzt, wie vielleicht sonst keiner vor ihr das gemacht hat. Es gibt deutliche Spuren an Edgar Allan Poe oder von Oscar Wilde oder vielleicht sogar von der schwarzen Romantik eines Henry James. Aber sie verarbeitet die Elemente so, dass sie wiederum andere Autoren geprägt haben könnten. Bei dieser ersten Erzählung habe ich wirklich gedacht, oh, das ist ja wie von Lovecraft. Aber kann ja nicht sein. Lovecraft kam später. Das heißt, sie könnte ihn beeinflusst haben. Er könnte von ihr gelernt haben, was so die Beschwörung und Anrufung des Hässlichen und Widerwärtigen angeht, beispielsweise. Oder sogar an Schnitzlers Traumnovelle oder die berühmte Verfilmung von Kubrick, Eyes Wide Shut. Daran habe ich mich auch erinnert gefühlt.
Also ganz verschiedenartige Texte, sind die jetzt aber dann doch verbunden durch das Thema Liebe? Weil das könnte man ja denken beim Titel des Erzählungsbandes, einige Arten zu lieben.
Ja, ganz sicher. Es gibt tatsächlich einige Arten zu lieben. Im Text selber, in diesem Titel, in der Titelgeschichte, heißt es sogar viele Arten zu lieben. Aber diese Liebe ist immer mit dem Tod verbunden. Das mag eine Reminiszenz sein an das Fin des Siècle. Die erste Geschichte ist ja schon 1894, glaube ich, erschienen. Es ist eine Reminiszenz ans Fin des Siècle, wo mit dem Tod immer gearbeitet wurde. Dann gibt es eine Geschichte, das Lächeln. Das ist fast eine märchenhafte Geschichte, also erinnert an ein Volksmärchen. Nur, dass da nicht wie im Volksmärchen der Königsweg ist, nämlich am Ende endet es mit der Hochzeit, sondern es endet eben mit dem Tod. Aber Charlotte Mew kann auch sehr, sehr und überraschend humorvoll sein. Es gibt eine Geschichte, schicksalhafte Treue, mit der man vielleicht sogar anfangen sollte, diesen ganzen Band zu lesen. Da stiftet der Tod ein neues Leben, ja sogar eine neue Liebe. Ein Witwer und eine Witwe treffen sich am Grab ihrer ehemaligen, ihrer toten Ehegatten und lernen sich als kennen und lernen sich schätzen und denken, ach, wir könnten eigentlich heiraten. Und dieses Gespräch ist so großartig zwischen den beiden. Es ist eigentlich ein großer Dialog, vornehm blasiert, very English, glaube ich, eloquent und ausgefeilt und von einer schlagfertigen Eleganz.
Und dieser Charlotte Mew Entdeckungsband, der hat auch ein Nachwort. Das wird ja öfter so gemacht, wenn so bei uns unbekannte Autorinnen ausgegraben werden, dass man auch ein paar Informationen dazu bekommt. Im besten Fall, muss man sagen. Was erfährt man aus diesem Nachwort?
Ja, ist auch gut mit dem Nachwort, dass es da ist, denn wir kannten sie ja bislang nicht. Da wird der Lebenslauf dargestellt natürlich, der sehr tragisch ist. Sie hatte 7 Geschwister, 3 davon sind sehr früh gestorben, 2 an schwerer, nicht Depression, sondern Schizophrenie erkrankt. Und das ging so weit, dass sie mit ihrer anderen Schwester Anne übereingekommen ist. Sie wollten keine Kinder haben, weil sie Angst hatten, dass das womöglich auf Kinder dann sich übertragen könnte. Aber es wird auch natürlich das Werk vor uns ausgebreitet, inklusive der Lyrik im Übrigen. Und kommt im Frühjahr ein Lyrikband raus. Das ist eine schöne Sache. Wir lernen sehr, sehr viel. Ich möchte eine Sache am Ende, sagt sie nämlich, wegen der Verwandlung des Erzähler-Ichs. Da kommt der Satz, sie ist so etwas wie die Cindy Sherman der Literatur. Na, da muss man erstmal drauf kommen. Fand ich wunderbar.
Cindy Sherman, wenn es nicht allen was sagt, die...
Die Fotografin, die sich immer verwandelt in ihren Selbstporträts, die sie macht. Und so sind die Erzählungen von Charlotte Mew.
Zu finden in dem Band Einige Arten zu lieben. Sie haben die Empfehlung gehört, fangen Sie mit dieser Witwerin und Witwer lernen sich am Grab kennen, Geschichte an, schicksalhafte Treue in dem Buch. Das wurde übersetzt aus dem Englischen von Wiebke Meyer. Mit einem Nachwort von Ina Schabert ist das erschienen im CH Beck Verlag. Vielen Dank an unseren Kritiker Peter Obernhalle.
Der Mops des Monats.
You make me feel like Christmas. Naja, davor gibt es noch ein paar Dinge zu regeln in einer Welt, in der ganz offensichtlich gilt, vielseitig desinteressiert und trotzdem voller Meinung. Fangen wir mit der Gesundheit an. Da stellt ein Untertitel glatt in Aussicht, nie wieder Blähbauch, unreine Haut und Müdigkeit. Wenn das kein Versprechen ist, kriegt man aber schwer in einen Titel. Dieses Buch heißt I Got You. Obendrauf gelegt dann noch, gib dir die Liebe, die du verdienst, dann müsste sich alles gleich besser anfühlen, entspannter, solange du nicht gerade ein Pumpkin-Spice-Latte-Desaster erlebst und die überfällige Einsicht über die Macht des Zufalls im Fußball verdrängen kannst, die da lautet, die Tabelle lügt immer. Entlastend, zumindest für die Jüngeren, wirkt sicher 30 Dinge, die du mit 30 nicht erreicht haben musst. Noch entlastender, und zwar für alle, schön genug, Ausrufezeichen. Und dann allumfassend, jetzt gerade ist alles gut. Dann kann auch Weihnachten kommen. Damit es so bleibt, setzt die Ratgeberproduktion auf Imperative wie Hey Panik, komm mal wieder runter oder Gute Nacht, Gehirn. Und das Wort Schatz darf man in diesem Zusammenhang jetzt statt mit ATZ auch mit ADHS schreiben. Tun Sie zumindest in Wir schaffen das, mein Schatz. Und dann können wir uns noch für den nächsten Vollmond wappnen, etwa mit When the moon touches your soul oder für diejenigen, denen das zu gewagt ist, Vollmond für Anfänger. Im Dreierpack gibt es, der Tod greift nicht daneben, schwindelfrei ist nur der Tod und im Grab schaust du nach oben. Eigenartig, dass diese Titel so etwas wie eine beruhigende Wirkung haben. Und dem Mops rufen wir zu, ziemlich bester Hund. Apropos, der Mops des Monats Oktober geht an einen Titel, den wahrscheinlich die allermeisten Hörerinnen und Hörer selbst schon einmal ausgerufen haben und im Zweifel auch immer wieder ausrufen werden. Grund genug für die Verleihung des Mopses in diesem Monat an. Ich habe da nur kurz drauf geklickt und jetzt ist alles weg.
Oh ja, das kenne ich auch. Ich habe da nur kurz drauf geklickt und jetzt ist alles weg. Das Buch heißt im Untertitel Neues aus dem Alltag eines IT-Dienstleisters im Rowohlt Verlag ist das erschienen. In Berlin, da war es in den letzten Tagen sehr herbstlich, düster, grau, nass. Heute ist die Sonne endlich mal wieder rausgekommen. Welche Bücher in solchen Herbsttagen gekauft werden, das kann ich jetzt dem Buchhändler Stefan Liebermann von der Magerschöller Bücherstube in Berlin fragen. Und was er uns empfiehlt, uns jetzt zuzulegen, das vor allem auch. Guten Tag, seien Sie willkommen, Herr Liebermann.
Hallo, guten Tag, schön hier zu sein.
Vielleicht frage ich mal besonders nach einem Buch. Es gab ja viel mediale Aufmerksamkeit, auch hier bei uns im Programm. Für den Deutschen Buchpreis, der vor 2 Wochen so ungefähr vergeben wurde, vor gut 2 Wochen. Dorothee Elminger hat für ihren Roman Die Holländerin den Deutschen Buchpreis bekommen. Ist das jetzt noch zu spüren in Ihrer Buchhandlung? Läuft da diese Aufmerksamkeit noch nach?
Ja, auf jeden Fall. Und das wird auch noch so ein bisschen weitergehen. Also es gab einen großen Run auf das Buch. Ja. Ist ja auch immer so bei den Titeln. War leider nicht lieferbar, aber ich hoffe auch für das Buch, das ich sehr, sehr liebe und sehr großartig finde, dass es sich im Weihnachtsgeschäft auch noch gut verkauft und der Erfolg sich fortsetzt.
Und das Weihnachtsgeschäft haben Sie jetzt schon fest im Blick wahrscheinlich.
Das haben wir ziemlich fest im Blick. Ja, genau.
Dann schauen wir auf Ihre Empfehlungen. Sie haben uns 3 Bücher mitgebracht, die Sie besonders empfehlen möchten. Das erste macht einen Sprung, quasi auch schon ins Weihnachtsgeschäft, jedenfalls in die nächste Jahreszeit, in den Schnee. Das Buch heißt Der Schnee von Nebraska. Joachim Maas ist der Autor. Was ist das für ein Buch?
Das ist eine ganz wahnsinnig tolle Erzählung, die in den USA spielt. Joachim Maas ist quasi emigriert oder ist in Hamburg geboren und Ende der 30er Jahre nach New York gezogen. Und er hat hier einen kurzen Text geschrieben, subtilen, genialen, extrem präzisen und einfachen Text, der in der Prärie von Nebraska spielt. Und die Geschichte eines unglaublich brutalen, eigentlich unvorstellbaren Verbrechens schildert. Eine wirklich düstere, abgründige Geschichte. Und das Ganze spielt in einer verschneiten Prärielandschaft, die diese furchtbaren Geschehnisse, die da geschildert werden, auf so eine fast ätherische Weise ausleuchtet. Das ist knapp, das ist von einem unglaublichen Sprachgefühl. Also Maas ist ein großer Fan von Thomas Mann gewesen. Er hat auch eine Kleist-Biografie geschrieben in späteren Jahren, was sich total widerspiegelt in dieser Erzählung, in dieser Intensität. Das ist eben sehr, sehr filigran und auf der anderen Seite hat es eine fast archaische Wucht.
Das muss man offenbar lesen, Der Schnee von Nebraska von Joachim Maas. Dann Ihr zweites Buch, das schaut zurück auf einen Aufbruch der Frauen. Das Buch, also jedenfalls dem Titel nach, das Buch heißt Leuchtende Jahre, Aufbruch der Frauen 1926 bis 1933 von Regina Ahrem. Wie erzählt sie da von diesem Aufbruch?
Indem sie das pralle Leben feiert. Also sie schildert ja die Wege von 7 Frauen, die in den 20er Jahren oder in der Weimarer Republik eigentlich als Autorinnen und Künstlerinnen gearbeitet haben. Also Vicky Baum, Marie-Louise Fleißer, Kaleko, Irmgard Coyne, Erika Mann, Gabriele Terget und Ruth Lanzhoff sind es, um die es geht. Und sie macht das auf eine unglaublich geschickte Weise, weil sie das jetzt nicht in einzelnen Kapiteln abhandelt, sondern das fragmentiert hat und wie ein großes Kaleidoskop eigentlich diese Lebensgeschichten, diese Wege, wie sich diese Frauen eben emanzipieren, wie sie eigentlich gemeinsam und unabhängig voneinander den Typus der neuen Frau der 1920er schaffen. Und man sieht Unterschiede, man sieht Parallelen und so fügt sich so ein großes Gesamtbild zusammen.
Mhm. Über die neue Frau der 20er Jahre und ihre literarische Verkörperung werden wir in dieser Woche noch sprechen. Hier in der Lesart am Freitag werden wir uns das genauer anschauen, hier in unserer Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Und Ihre dritte Empfehlung, das ist ein Buch, das heißt Verlorene Freunde. Das hat Donald Windham geschrieben. Um welche Freunde geht's da?
Es geht um Truman Capote, Tennessee Williams und etliche andere schwule Autoren so der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Donald Windham ist selber auch ein Autor gewesen, Dramatiker und auch Romancier. Er ist nicht so berühmt geworden wie seine Kollegen. Und war mit Capote, Tennessee Williams, aber auch mit zum Beispiel Stars wie Montgomery Clift oder so sehr eng befreundet. Diese Beziehungen haben sich im Laufe der Jahre aber auseinanderentwickelt. Und er hat dieses Buch 1987 geschrieben. Das erscheint jetzt im wunderbaren kleinen Lilienfeld Verlag zum ersten Mal auf Deutsch. Und da steckt ganz viel Interessantes drin. Also einmal wie so eine schwule Künstlerszene eben in der Jahrhundertmitte in einer Zeit der großen Repression existieren konnte. Und dann aber natürlich auch, wie kommt es dazu, dass ein Autor berühmt wird? Was braucht es für eine Persönlichkeit, damit eine Karriere wirklich funktioniert? Und was hat das für einen Preis? Das sind die Fragen, die Donald Windham sich stellt.
Und Sie haben jetzt gesagt, aus dem, wie Sie sagen, wundervollen kleinen Lilienfeld Verlag. Und davor hatten Sie ein Buch aus der Edition Ebersbach und Simon und davor aus dem Persona Verlag. Also alles drei kleine Verlage, die Sie sicherlich mit Absicht jetzt so zusammengestellt haben.
Ja, absolut, weil natürlich unsere Buchhandlung sich auch als ein Ort versteht, wo wir solche Verlage präsentieren wollen und auf interessante Sachen hinweisen wollen. Und gerade Der Schnee von Nebraska ist auch wunderschön gemacht und ein ganz, ganz tolles Nikolausgeschenk vielleicht.
Drei Empfehlungen von Stefan Liebermann von der Magerschöller Bücherstube in Berlin haben Sie. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.